Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, wir sind's, Michael Wirbitzki
und Sascha Zeus.
Guten Morgen, Michael Wirbitzki und Sascha Zeus hier in der SWR 3 Morning Show. Zwei Typen, da wird's höchste Zeit für eine Frau. Und da kommt sie auch schon, eine ganz, ganz tolle, Olivia Rodrigo.
Und wie gucke ich? Ich gucke so, als hätte ich eine mittelwichtige Information aus dem Musikbusiness.
Genau so guckst
du. Ja, so gucke ich.
Dann mal raus mit dieser mittelwichtigen Information aus dem Musikbusiness, die Olivia Rodrigo betrifft.
Ja, du weißt, ihr neues Album Sour kommt am 21. Mai.
Natürlich
klar.
Weiß ich
weißt
das.
Du logisch.
Ja, klar.
Logisch. Dieses Album wird es auch auf Kassette geben.
Nee, oder?
Stopp.
Ja.
Kassette.
Ja, wir reden über die sogenannte Kompaktkassette.
Ja.
Für den Kassettenrekorder in den 60er Jahren von Philips erfunden und eigentlich ein Ding, was irgendwo im Retro-Regal steht.
Ja, es gibt so ein paar Alben mittlerweile schon wieder auf Kassette in Amerika.
Das ist erstaunlich.
Kein Trend, aber es werden ein paar verkauft.
Es ist nicht so ein Trend wie Vinyl, also die richtigen Schallplatten, die natürlich auch akustisch und so weiter für viele immer noch das Maß der Dinge sind, trotz Knacksen und so. Aber die Kassette ist ja eher sowas, also weißt du, hier so mit dem Bleistift irgendwie ja, dieses rausgefummelte Zeug da wieder reindrehen und wer weiß was alles.
Aber also, man hatte im Auto früher.
Also
die Neandertaler, die hatten im Auto diese Kassettenrekorder.
Genau, da gab es so ein Kassettenteil, genau. Die nicht mehr ganz so jung werden sich dran erinnern und in der Tat scheint es jetzt ein Trend zu sein. Also das Justin Bieber hat glaube ich 2017 damit angefangen und so weiter wieder Alben auch auf Kassette zu veröffentlichen und es sind doch einige hunderttausend Stück, die
so
über den Ladentisch gehen.
Und wer uns jetzt ein Foto schickt. Von seinem Kassettenrekorder im Auto.
Von seinem Kassettenteil im Auto?
Ja.
Okay, dann sagen wir, der oder die Erste, die uns jetzt ein Foto schickt von dem Kassettenteil im Auto, gewinnt irgendwas.
Ja, das überlegen wir uns
ja. Und bitte dieses Foto nicht bei Tempo 180 machen jetzt vom Kassettenteil.
Alles, was unter 160 fotografiert wird.
Genau, wir nehmen nur Fotos, die bei Tempo unter 160 gemacht sind. Jetzt schicken entweder als Nachricht über WhatsApp oder eben auch als Mail ins Studio. swr3.de und der oder die Erste kriegt dann von uns einen schnuckligen kleinen SWR3-Elch. Olivia Rodrigo, Driver's License, ihr neues Album, Sour haben wir gerade gesagt, erscheint auch als Kassette, also als gute alte Kompaktkassette. Und wir haben mal eben so ganz unbedarft in die Runde gefragt, wer hat überhaupt noch ein Kassettenteil im Auto? Und der oder die möge uns doch bitte ein Foto schicken.
Wir haben für den Ersten einen Elch versprochen. Gut, dass wir nicht für alle einen Elch versprochen haben, weil hier...
Es gibt doch noch einige. Ich muss aber sagen, ich zum Beispiel habe seit Jahren keins mehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder so.
Nein.
Aber Christoph zum Beispiel, Christoph Diemer hat uns angeschrieben.
Ich habe eins im Trecker.
Und in der Tat ein Foto geschickt von sich. Und
Nadine aus Linkenheim, liebe Grüße.
Ganz, ganz viele.
Ganz, ganz viele.
Und die allerschnellste war Tamara. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir gehen mal davon aus, dass du das Foto vorschriftsmäßig gemacht hast und nicht während der Fahrt irgendwie mit dem Handy da rumhantiert hast.
Nein, ich stand gerade noch.
Ja.
Vom Losfahren.
Hast du denn auch noch Kassetten?
Ehrlich gesagt, habe ich sogar eine Kassette drin, die kriege ich leider nur nicht mehr raus.
Auch nicht schlecht.
Die steckt fest.
Ja. Die meisten Menschen, die noch so Kassettenteile haben, haben das eigentlich dann oft noch wegen der Kinder, weil es da die Produkte, sage ich mal, sowas wie Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen oder sowas, diese Kassetten, die laufen dann in Autos noch jahrzehntelang.
Und was ist es für eine Kassette, die du drin hast und immer wieder hörst? Was ist da drauf?
Ehrlich gesagt war das keine Kassette zum Abspielen, sondern da war ein AUX-Kabel dran, wo ich am Handy verbinden kann.
Okay. Aha. Also schon in der mittleren Neuzeit angekommen und jetzt steckt das Ding fest. Na super. Du bist unterwegs zum Impfen und deshalb auch schon so früh auf den Beinen und wir wünschen dir einen guten und erfolgreichen Tag und du kriegst von uns einen SWR3-Elch.
Super, danke schön.
Bis denn. Tschüss, ciao. Tamara. Mach's gut. Die SWR 3 Morning Show um 10 nach 6. Schönen guten Morgen. Wir haben da so eine Art Hilferuf. Die Kohle geht uns aus. Das hören wir immer wieder von vielen Vereinen und wohltätigen Einrichtungen in SWR 3 Land.
Klar ist alles zu und auch Spendenaktionen auf der Straße sind natürlich momentan schwierig.
Vieles also ist von der Bildfläche verschwunden. Auch andere Aktionen auf der Straße, wie beispielsweise Fridays for Future. Wie sieht's denn gerade aus mit Spenden, wenn die Innenstädte eher leer sind und die Laufkundschaft fehlt? Das wollen wir heute Morgen hören von Max Melzer, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates. Herr Melzer, die Spendensummen waren vor Corona recht hoch. Wie hat sich die Situation denn durch die Pandemie verändert?
Die Spendeneinnahmen haben sich parallel zu den Lockdown-Maßnahmen und auch zu den Infektionszahlen sehr positiv entwickelt gegenüber dem Vorjahr. Immer dann, wenn die Lockdown-Maßnahmen härter wurden und die Infektionszahlen gestiegen sind, haben wir deutliche Zuwächse in den Spendenentwicklungen gesehen. Das ist natürlich sehr positiv zu bewerten.
Manche Einrichtungen bekommen gerade aber auch fast gar keine Spenden mehr. Wer ist denn da am schlimmsten dran?
Also der nach unseren Daten wirklich am härtesten getroffene Bereich ist der Sport. Das ist der einzige Hilfsbereich, der überhaupt nicht zulegen konnte, sondern seinen Marktanteil im Spendenvolumen wirklich abgebaut hat. Das liegt ganz maßgeblich daran, dass der Sport bei Präsenzveranstaltungen Spenden akquiriert. Das heißt zum Beispiel das Fußballturnier am Wochenende, das findet dann halt nicht statt und dann kann man in diesem Rahmen halt auch keine Spenden einsammeln. Das ist tatsächlich die Struktur des Fundraisings. Wer auf Präsenzveranstaltungen setzt, hatte im letzten Jahr große Probleme. Alle anderen sind relativ gut durchgekommen.
Okay, auf der Straße und bei Veranstaltungen ist es schwierig. Welche Alternativen gibt es denn zu diesen Präsenzspendenaktionen?
Es sind die klassischen Wege. Also einerseits natürlich der bekannte persönlich adressierte Brief. Es sind aber auch Menschen, die Mitglieder in Organisationen, wie zum Beispiel Sportvereinen sind, die einfach regelmäßig für diese Sportvereine spenden. Es gibt aber auch etwa 30% der Spender, die sagen, die brauchen überhaupt gar keinen Anlass, um zu spenden. Das sind so die Haupteinnahmequellen letztendlich, wie Spendengelder akquiriert werden.
In SWR3 Max Melzer, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates.
Das Thema Impfen wird uns leider, muss man sagen, noch eine ganze Weile beschäftigen. Zum einen natürlich die Frage, wer ist da zuerst dran, dann wer kriegt Astra-Gedöns und wer kriegt irgendwie Johnson und Tamtam und so weiter. Und es ist natürlich auch immer wieder so, dass von Impfneid geredet wird. Also wer ist zuerst dran, wer kommt dann dran und so weiter. Wir hatten es auch eben wieder in den Nachrichten.
Bisher ist es eben so, dass vor allem Ältere geimpft sind und geimpft werden.
Für die und Genesene gibt es jetzt auch Lockerungen. Das hat mit den Grundrechten zu tun. Viele Jüngere müssen dagegen noch eine ganze Weile auf ihre Impfung warten. Wir wollen wissen, wie die damit umgehen. SWR3-Reporter Nils Dams hat mit jungen Menschen in Stuttgart direkt gesprochen.
Einerseits freut man sich, dass zumindest ein Teil der Leute wieder ein bisschen Normalität in den Alltag bekommt.
Esma, 21.
Andererseits habe ich halt die Befürchtung, dass Menschen, die nicht geimpft sind, zum Beispiel wie ich, die noch lange warten müssen, Menschen zweiter Klasse werden könnten. Das finde ich halt ein bisschen blöd, weil ich halt dachte, dass wir alle da gemeinsam die Sache durchstehen müssen.
Es ermutigt eben, wenn andere schon geimpft sind und die schon die Freiheiten haben.
Eva, 23.
Ich möchte halt meine Freiheiten zurück, deswegen lasse ich mich auch impfen.
Solange das jetzt dann beschleunigt wird.
Tom, 16.
Und ich dann irgendwann im Sommer, in den Sommerferien wieder raus darf, dann ist es von mir aus auch in Ordnung. Da komme ich damit klar.
Mit Kind wird es komplexer natürlich.
Judith ist 29, ihre Tochter Naema ist auch dabei. Sie ist 10 Monate alt.
Ich bin froh, wenn man da einfach wartet und es einfach dann gut getestet wird und dann ist von der STIKO, das so heißt, jetzt ist es offen, auch für Kinder. So lange will ich auch dann noch warten, auf jeden Fall.
Ich glaube, es gibt keine Lösung, mit der alle irgendwie zufrieden sind.
Josie, 21.
Ich finde es jetzt in Ordnung so, dass die Leute halt schon mehr Freiheiten wieder haben.
Ich fühle mich schon oft depressiv. Also es kommt halt immer in so Schwüngen auf und ab.
Deria, 25.
Wann geht das Leben endlich weiter? Das tut schon weh.
Dass bei Geimpften und Genesenen schon gelockert wird, empfindet sie als ungerecht.
Ein Freund von mir ist Polizist. Der hat jetzt geschrieben, ja, ich habe jetzt die zweite Impfung, bei mir geht jetzt wieder Party. Und ich denke mir so, ja, okay, schön für dich.
Nach fast anderthalb Jahren geht ihr die Situation sehr nah.
Man fühlt sich schon so von der ganzen Situation überwältigt. Es gibt aber auch gute Zeiten, wenn dann so draußen die Sonne scheint und man spazieren geht. Das holt's dann halt auch wieder hoch. Ja.
Ja, manchmal muss man auch Mist sagen. Könntest du mal eben Mist sagen?
Mist.
Ja, Mist. Schon wieder nicht geklappt. Das ist wahrscheinlich die häufigste Reaktion bei vielen, die sich gerade einen Impftermin online besorgen wollen. Da werden immer mehr Leute priorisiert oder auch wiederum nicht. Und man muss dann gucken, wo kommt man da unter. Die Zahl wird in den nächsten Wochen noch weiter steigen. Zumindest der Möglichkeiten, sich impfen zu lassen. Dabei ist die Online-Terminvergabe für Baden-Württemberg ziemlich unübersichtlich.
Weil man da immer die einzelnen Impfzentren durchklicken und dann nach Terminen suchen muss.
Helfen kann dabei die Seite von Julian Ambrosi aus der Nähe von Stuttgart. Der 17-jährige Schüler hat so eine Art Impftermin-Übersichts-Suchmaschine programmiert, die immer häufiger zum Einsatz kommt. Julian, wie funktioniert deine Seite impfterminübersicht.de denn genau?
Man kann die Seite öffnen und sieht direkt auf einen Blick, wo gerade was verfügbar ist und auch für welche Altersgruppe. Und falls mal was nicht verfügbar ist, kann man sich mit einer E-Mail benachrichtigen lassen. Das wird im Hintergrund gemacht und zwar alle 5 Minuten werden die Daten vom Impfterminservice genommen und dann dort angezeigt.
Clevere Sache. Was war der Impuls für dich dazu?
Ja, also ich wurde darauf aufmerksam, auf dieses ganze Problem mit den Impfterminen, weil ich selber einen für meinen Opa buchen wollte, weil er in der Hotline nicht erfolgreich wurde und dann habe ich das automatisiert. Erstmal nur privat gemacht und deswegen kam ich auf die Idee, es dann später auch auf eine Webseite zu machen.
Auf deiner Seite kann man Impftermine für Baden-Württemberg zum Beispiel nehmen und noch andere Länder. Kommen wir gleich noch zur bisherigen Bilanz deiner Seite. Wie viele Termine sind zustande gekommen?
Wie viele tatsächlich zustande gekommen sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass fast 800.000 Termine vermittelt wurden.
Wow. Also Baden-Württemberg ist dabei, habe ich schon gesagt. Dann Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hamburg. Warum gibt es jetzt zum Beispiel Rheinland-Pfalz nicht?
Weil die 4 Bundesländer genau das gleiche System benutzen und es dann für mich einfach einfacher ist und zeitlich nicht machbar ist, noch ein weiteres System einzubauen. Da gibt es bald wahrscheinlich auch noch andere Anbieter, die die anderen Bundesländer abdecken.
Die Schritte bis zur Corona-Impfung, das müsst ihr tun, inklusive auch mit dem Link zur Impftermin-Übersichtssuchmaschine von Julian. Gibt's alles auf swr3.de. Guten Morgen. Ja, ein Küsschen auch von uns. 8.47 Uhr ist es. Die mit der Raute oder auch die Frau mit dem Pagenschnitt. So heißen Gesten, die in der Gebärdensprache Kanzlerin Merkel beschreiben.
Vizekanzler Scholz ist der Mann ohne Haare und Bayerns Ministerpräsident Söder ist der Mann mit den zackigen Augenbrauen.
Namensgebärden nennt man sowas, ist in der Gebärdensprache ganz alltäglich. Julia Probst ist selbst gehörlos und Expertin für Gebärdensprache. Wir haben ihr deshalb unsere Fragen gestellt und ihre Antworten dann vertont. Frau Probst, wir haben Sie dann gefragt, was für Politikerbeinamen es sonst noch so gibt.
Ganz viele eigentlich. Es ist aber nicht so, dass jeder Politiker oder Politikerin automatisch eine Namensgebärde zugeteilt bekommt. Das geschieht in der Regel nur bei besonders medialen Politikern und Politikerinnen.
Wir wollten außerdem wissen, wie solche Namensgebärden zustande kommen.
Gebärdensprache ist eine sehr visuelle Sprache. Es dauert viel zu lange, den Namen zu buchstabieren im Fingeralphabet. Also haben Gehörlose untereinander die Tradition, Namensgebärden zu vergeben.
Auch interessant, wer entscheidet, wer welche Geste als Nachnamen dann bekommt?
Die Gehörlosengemeinschaft. Es ist ein sehr demokratischer Prozess. Wenn neue Gebärden auftauchen, tauscht man sich darüber aus und so verbreitet sich das.
Gefragt haben wir Frau Pups natürlich auch, ob sie bei den Namensbeschreibungen auch manchmal etwas schmunzeln muss.
Das tue ich heute immer noch bei der Namensgebärde für Helmut Kohl. Aus hörender Perspektive kann es diskriminierend wirken, aber das ist nicht so die Absicht von uns. Man muss die Person schnell erfassen. Die Gebärde für Kohl ist, dass man eine leicht geöffnete Hand auf Kehlkopfhöhe hin und her wackeln lässt.
Diese Nachnamengebärden können sich im Laufe der Zeit natürlich auch verändern. Wir wollten wissen, was dafür die Gründe sein können.
Die Person verändert sich optisch und die Gebärde passt nicht mehr so oder es sind andere Sachen typischer.
Die SWR3 Morning Show hier mit Michael Wirbitzki und dem, der mit dem Bauch moderiert.
Ja, es ist Zeit, Abschied zu nehmen, weißblauer Bruder.
Da sagst du was, Old Plappern.
Was für ein großartiger Morgen. Aber was wird der Tag uns bringen?
Hm? Nun, ich reite hinaus zum Discounter des Weißen Mannes und besorge einen Dörrautomaten für meine Schwester Trockenes Obst.
Ja, Trockenes Obst ist wirklich eine reizende Frau. Und ihr Gatte Trockener Humor ist echt witzig.
So ist es.
Ja, ja, ja. Wie heißt dein Bruder nochmal, der Maurer?
Trockene Baustelle.
Ja, ist eine trockene Baustelle
was
hier.
Was wirst du tun, Old Plappern?
Nun, ich verkünde noch die Abschiedsweisheit der Dienstagsdelawan. Erst... Wenn nicht nur wir es nice finden, dass heute Nachmittag die Hermann-Greiner-Realschule in Neckarsulm die Musik in SWR3 macht.
Ist doch nice.
Erst, wenn der weiß-blaue Bruder dann sagt.
Ist doch nice.
Ist doch nice.
Und erst, wenn ich dann sage, ja, das hat sie ja gerade schon gesagt. Erst dann werdet ihr merken, dass die Morningshow jetzt vorüber ist.
War doch nice.
Ist doch nice.
Hörst du jetzt auf, verdammt nochmal.
Ja, Morgensonne.
Ja, aber ganz schnell.
SWR 3, die Morningshow. Montag bis Freitag von 5 bis 9. SWR